Wir hören zunächst andächtig die Worte der heiligen Lesung aus der Apostelgeschichte vom heutigen Fest Christi Himmelfahrt. In meinem ersten Bericht, o Theophilus, habe ich alles erzählt, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tage, da er in den Himmel aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, die er auserwählt, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilt hatte. Ihnen hat er auch nach seinem Leiden viele Beweise dafür gegeben, dass er lebe, da er ihnen 40 Tage hindurch erschien und vom Reiche Gottes redete. Während er mit ihnen aß, befahl er ihnen, von Jerusalem nicht wegzugehen, sondern auf den zu warten, den der Vater verheißen. Von ihm sprach er: Habt ihr aus meinem Munde gehört? Johannes hat nur mit Wasser getauft, ihr aber sollt in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geiste getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich Israel wiederherstellen? Er antwortete ihnen: Es steht euch nicht zu, die Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Doch werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommt, und ihr werdet dann meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Nach diesen Worten ward er vor ihnen emporgehoben, und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Während sie ihm nachschauten, wie er in den Himmel auffuhr, siehe, da standen zwei Männer bei ihnen in weißen Gewändern und sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch hinweg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Evangelist Markus. In jener Zeit, als die 11 Jünger zu Tische saßen, erschien ihnen Jesus. Er rügte ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, da sie denen nicht geglaubt, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sprach er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Denen aber, die glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und sitzt nun zu Rechten Gottes. Sie aber gingen hin und predigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte ihr Wort durch Wunder. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir haben heute die schönen Worte des heiligen Lukas gehört, wie er sagt, dass er den ganzen Ereignissen nachgegangen ist, aus dem Leben Jesu, und sie alle nachgeprüft hat. Er war ja Heidenchrist. Das heißt, er war vorher nicht Jude, er war Heide vorher, vor seiner Konversion zum Christentum. Er war, wie wir alle wissen, von Beruf Arzt. Er war also ein gebildeter Mann. Und er hat sehr viel Zeit, er war ja selber kein Augenzeuge des Lebens Jesu, aber er hat, wie er eben sagt, den Ereignissen ist er nachgegangen. Und er hat sehr viel und auch tiefen Kontakt mit dem heiligen Paulus gehabt, mit dem er auch, oder den er auch begleitet hat, auf dessen Reisen, Missionsreisen. Und so war er zwischen 51 und 58 viel mit Paulus zusammen. Auch als dieser verhaftet wurde, als er nach Rom geführt wurde vor das kaiserliche Gericht, wo er ja appelliert hat. Und auch als Paulus 67 zum zweiten Mal für Christus die Fesseln getragen hat, war Lukas in Treue bei ihm. Und man geht davon aus, dass Lukas sein Evangelium, auf das er eben heute zu Beginn der Apostelgeschichte Bezug nimmt, dass er sein Evangelium ca. 61 oder 63 geschrieben hat. Wenn wir hören, dass Lukas mit Paulus viel Kontakt hatte, dann sehen wir auch, dass Lukas eigentlich sehr direkt Bezug hatte und Zugang hatte zu den ganzen Berichten und Zeugen der Zeit Jesu auch noch und der Berichte direkt nach dem Tod Jesu Christi. Denn wenn wir schauen, Wenn wir sagen, Jesus wurde im Jahr 30 gekreuzigt und dann kam Paulus 32 circa zum Glauben. Dann fand sein Treffen mit den Aposteln im Jahr 35 statt. Und dort hat er das ganze Glaubensgut kennengelernt, das er auch in seinen Briefen, die im Jahre 50 circa geschrieben wurden, verkündet und seinen Gläubigen wiederum weitergibt. Das heißt, das Wissen, das Paulus hat, stammt eigentlich aus dem Jahre 35, also 5 Jahre nach der Kreuzigung Jesu Christi. Das zeigt uns auch wiederum, dass diese ganzen Dinge schon sehr früh in der Urkirche unter den Gläubigen geglaubt wurden und gepredigt wurden, die Gottessohnschaft Jesu Christi, seine Gottheit, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tag wieder auferweckt wurde, gemäß der Schrift, wie Paulus immer wieder betont in seinen Briefen, dass Jesus dem Kephas erschienen ist, Petrus erschienen ist, dann den 12 und danach 500 Brüdern zugleich, von denen viele oder die meisten, sagt er, noch am Leben sind. Paulus bekommt also wirklich erste Handinformationen und das ganze Wissen, wie gesagt, war damals schon in den ersten Jahren nach dem Tod Jesu verbreitet und bekannt. Es war also nicht so, dass diese Dinge, die wir kennen aus dem Evangelium, erst später irgendwie erdacht oder erfunden worden wären. Und so hören wir heute die Worte, hören wir aus dem Bericht des heiligen Lukas: Ihr werdet in wenigen Tagen die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt Jesus, der auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Mit diesen Worten spricht Jesus die schöne Ausbreitung des Evangeliums an, wie die Apostel hinausgezogen sind und das Evangelium verkündet haben. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus zu seinen Aposteln, und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden, wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und im Evangelium von gestern, von der Vigil von Pfingsten, haben wir Worte Jesu wieder gehört aus seiner Abschiedsrede beim letzten Abendmahl. Da sagt er: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Ihm hast du ja Macht gegeben über alle Menschen, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben verleihe. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben, dass wir ihn erkennen, Gott erkennen, den allein wahren Gott, den einzigen Gott, den allein lebendigen Gott, der alles, der Himmel und Erde erschaffen hat, auch uns erschaffen hat und uns erschaffen hat zur Seligkeit mit ihm. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ein großes Bekenntnis also auch zum Glauben an Jesus Christus, zum Glauben, dass er der König ist, dass er der Herr ist, dass er Gott ist. Wie anders hören sich da auf der anderen Seite die Konzilstexte an, die Lehre dieser neuen Kirche, dieser Gegenkirche, die, wie wir gerade gleich sehen werden, die Weltkirche sein will, des Weltreiches, der Weltregierung, des die Welt umspannenden säkularen Reiches, irdischen Reiches, der Kräfte, die schon einige Jahrhunderte daran arbeiten, den Menschen ins Zentrum stellen und daran arbeiten, ein irdisches Reich aufzubauen, im Vertrauen auch auf Fortschritt und Technik und Medizin. Ein Reich, in dem der Mensch, wie gesagt, auf den Thron gehoben wird. Auf den Thron, der Gott alleine zusteht. Und so heißt es in dem Glaubensbekenntnis, kann man sagen, dieser neuen Kirche im Konzil Gaudium et Spes im 12. Abschnitt, nach der fast einhelligen Auffassung der Glaubenden und der Nichtglaubenden ist alles, was auf der Erde ist, auf den Menschen als auf seinen Mittel und Höhepunkt hinzuordnen. Erstens, was spielt es für eine Rolle, was die Nichtglaubenden für eine Auffassung haben für die Kirche? Die Kirche soll das lehren, was die Glaubenden glauben sollen. Das lehren, was Jesus gelehrt hat, was er an Botschaft gebracht hat. Wie wir gerade gehört haben, wir sollen glauben, um selig zu werden. Und diese neue Kirche sagt jetzt, nach der einhelligen Auffassung der Glaubenden und Nichtglaubenden, ist alles, was auf der Erde ist, auf den Menschen als seinen Mittel und Höhepunkt hinzuordnen. Der Mensch ist der Mittelpunkt. Das haben wir ja die letzten Sonntage auch schon gesehen aus dem Dokument Dignitatis Humanae, die Würde des Menschen. Aus der Würde des Menschen wird alles hergeleitet und dann eben auch hergeleitet, dass alles Recht ist, egal was der Mensch eben glaubt. Aus seiner Würde heraus wird es gerechtfertigt und er hat ein Recht, alles zu glauben, auch den Götzendienst und die Irrlehre, und muss nicht die Gebote Gottes befolgen. Dass alles jetzt auf den Menschen hingewandt ist, sehen wir übrigens auch sehr schön, ganz einfach eigentlich in der neuen Position der Messe, die ja interessanterweise auch Novus Ordo heißt. Parallel vielleicht könnte man vielleicht sogar sagen zum Novus Ordo Secularum, den die Freimaurer aufbauen wollen, diese neue Regierung. Und hier im Novus Ordo Missae, da ist nicht mehr der Priester Gott zugewandt, sondern dem Menschen zugewandt. Es ist ein Menschendienst eigentlich, ein Dienst am Menschen. Und der Mensch wird hier auf den Thron gesetzt praktisch. Ein Hochgrad-Freimaurer, Jacques Mitterrand, soll einmal gesagt haben, den Menschen auf den Thron zu erheben, anstelle Gottes. Wenn das die Sünde Luzifers ist, dann begehen alle Humanisten seit der Renaissance diese Sünde. Da sehen wir, dass diese ganze Bewegung des Humanismus, dass man den Menschen ins Zentrum stellt, begonnen hat eigentlich, kann man sagen, mit dem Ende des Mittelalters, mit der Renaissance, dann weitergeführt wurde, diese Revolution, wo die eigentliche Ordnung umgestülpt werden sollte, mit der Reformation, dann der französischen Revolution, dann die Zerstörung der katholischen Monarchien, die Weltkriege und dann die Errichtung der Vereinten Nationen eigentlich, kann man sagen, wo ja alle Nationen unter die Herrschaft einer Institution gestellt wurden. Eine solche Institution hat auch diese neue Weltkirche, diese Konzilskirche übrigens auch anerkannt. In dem gerade zitierten Dokument Gaudium et Spes heißt es weiter im Abschnitt 82. Es ist deutlich, dass wir mit unseren Kräften jene Zeit vorbereiten müssen, in der auf der Basis einer Übereinkunft zwischen allen Nationen jeglicher Krieg absolut geächtet werden kann. Das erfordert freilich, dass eine von allen anerkannte öffentliche Weltautorität eingesetzt wird, die über wirksame Macht verfügt, um alle Sicherheit, Wahrung der Gerechtigkeit und Achtung der Rechte zu gewährleisten. Da sehen wir, da wird es eigentlich auch wieder ganz deutlich, wie sehr diese neue Weltkirche sich in den Dienst stellt. Und das wird auch sehr deutlich übrigens, wenn ihr einmal lesen wollt, die Ansprache Paulus VI. Vor den Vereinten Nationen, dass sich diese Weltkirche in den Dienst stellt, die Weltkirche bildet für diese Weltregierung. Natürlich haben wir nichts gegen Friede, dass man bemüht ist, die Sicherheit und den Frieden zu garantieren auf der Welt. Aber das, was hier das Problem ist, ist, dass dieses Weltreich aufgebaut wird ohne Gott. Ein Weltreich, ein irdisches Weltreich, wo der Mensch im Zentrum steht, wo Gott keine Rolle mehr eigentlich spielt, wenn auch noch das Wort Gottes fällt oder von ihm geredet wird. Aber auf ihn muss man nicht hören und er hat keine Autorität. Und so wird hier versucht, ein irdisches Weltreich aufzubauen, ohne Gott. Und wenn wir sehen, was für eine Rolle diese neue Kirche in diesem System spielt, dann können wir auch umso mehr sehen, wie sie nicht mehr die Kirche Jesu Christi ist und nicht mehr die Mission Christi erfüllt, die ja eigentlich das Königtum Christi aufbauen soll. Und so ist eigentlich, kann man hier seit der Renaissance eigentlich wieder neu, immer stärker den Ruf hören, den ja Satan schon getan hat und mit dem er auch Adam und Eva versucht hat, ihr werdet sein wie Gott. Er hat gesagt, ich will nicht dienen, ich diene nicht. Und wollte sich Gott nicht unterstellen. Und dann eben auch Adam und Eva, die gehört haben auf die Schlange, die gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Und so hören wir eigentlich jetzt diesen Ruf auch immer lauter, seit einigen Jahrhunderten. Und er hat sich immer weiter ausgebreitet. Und das ist vielleicht auch wichtig, oder sicher wichtig auch, damit man die heutige Zeit besser lesen kann, verstehen kann und versteht auch, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie heute sind und warum wir in der Situation uns heute befinden, in der wir uns befinden. Wir aber wollen das Königtum Jesu Christi bekennen und gegen allen Widerstand immer wieder proklamieren und ausrufen. Und das tun wir auch heute wieder so schön, wenn wir ihn auffahren sehen in den Himmel, wo er, wie wir auch offen bekennen, zur Rechten Gottes sitzt, weil er der Herrscher ist und der Herr des Himmels und der Erde ist und wir ihn als unseren Herrn und König angenommen haben und annehmen wollen. Und so bekennen wir heute im Offertorium und damit wollen wir schließen heute. Im Offertorium sehr schön aufgefahren ist Gott unter Jubel, der Herr beim Schalle von Posaunen, Alleluja. Das ist ein großes Bekenntnis zu unserem Herrn und König Jesus Christus. Und dann bitten wir in der Sekret, Gott, o Herr, nimm die Gaben auf, die wir zum Feste der glorreichen Himmelfahrt deines Sohnes darbringen. Und gewähre gnädig, dass wir aus den Gefahren dieser Zeit befreit werden und zum ewigen Leben gelangen, durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.